Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Mystica. Heute wird es ein sehr offenes Gespräch sein und das liebe ich eigentlich am meisten. Und das ist immer dann der Fall, wenn ich einen besonderen Gast habe oder wenn es um besondere Themen geht, die vielleicht auch jenseits des Mentalen sind, wo man sich ganz auf das Hier und Jetzt einlassen darf. Und so ein großartiger Mensch ist heute bei mir. Er war schon mal bei mir, er ist heute wieder hier, Robin Kaiser. Ich grüße dich, hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist und ich freue mich auf das Abenteuer mit dir und wünsche euch viel Freude. Ja, ihr Lieben, willkommen. Hallo Robin, ich grüße dich. Schön, dich zu sehen.
Schön, bei dir zu sein.
Ja. Wir sind uns ja immer wieder mal begegnet. Zuletzt waren wir auf einem wunderbaren Kongress vor, ich glaube, 3 Wochen in Zürich vor 1000 Menschen. Es war so ein schönes Feld. Ja. Vision des Guten und Manifest der neuen Erde wurde ja auch ein bisschen mit verbunden mit dieser Vision. Und ich erlebe dich immer als einen Menschen, wo ich das Gefühl habe, du bist ganz hier Mensch und kommst gleichzeitig aus einer ganz anderen Dimension. Ja. Und bist auch mit anderen Dimensionen immer wieder in Verbindung. Also wie so, als würdest du in beiden Welten leben und versuchen, auch in deinem Leben beides zu verbinden, zu einem. Habe ich das jetzt richtig beschrieben oder wie würdest du dich selbst so beschreiben in diesem So-Sein, wie du gerade lebst und als Botschafter auch unterwegs bist?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich mit einem Bein hier auf dieser Erde bin und das andere Bein ist überall im Kosmos unterwegs. Ich habe ein Tages-Selbst und ein Nachts-Selbst. Mhm. Nachts bin ich in den geistigen Räumen unterwegs. Nachts verbinde ich mich mit dem Kosmos und da schreibe ich auch die ganzen Texte. Und tagsüber lebe ich sozusagen das menschliche, persönliche Leben. Mhm. Und das war die Aufteilung, die es mir geholfen hat, das auch so zu integrieren, dass nicht eines zu kurz kommt und ich dann einfach nachts auch das leben kann, wofür mein Herz brennt. Mhm. Weil nachts kommen die Schlüssel und die Informationen, die ich dann tagsüber weitergeben darf.
Mhm. Interessant. Ja. Also ich bin ja auch eher nachtaktiv und bin dann auch manchmal gerne nachts tatsächlich viel bewusster unterwegs in den Themen. Weil vielleicht auch die Welt schläft, ja, ruhiger ist, die Energie, die Schwingung, man sich leichter verbinden kann, oder?
Ja. Ja, es wird nicht so viel gedacht. Die Menschen schlafen und man kann im Nachtfeld viel besser in den Kosmos hineingehen, in andere Dimensionen und Räume. Und in früheren Zeiten war es tatsächlich so, dass alle wichtigen und großen Entscheidungen immer nachts gefällt worden sind. Okay. Also das Nachtfeld öffnet wirklich die Intuition, die höhere kosmische Weisheit. Und das ist für mich immer so schade, wenn ich Menschen höre von: Ich habe heute nicht gut schlafen können, ich habe nicht durchschlafen können. Dann sage ich so, yippie, es ist eine Einladung des Universums. Ne, wenn wir zum Beispiel um 3 Uhr nachts wach werden, dann nicht richtig schlafen können. Das ist die beste Zeit zum Meditieren, zum Schreiben, zum sich mit dem Kosmos zu verbinden. Und für mich ist tatsächlich die Nachtzeit die wertvollste vom ganzen Tageszyklus, weil es da einfach so still ist, die Identität so weit weg ist, das Menschsein so ruhig im Feld ist, dass man wirklich das Bewusstsein so weit erweitern kann, dass alles, was hier in Raum und Zeit ist, einfach ja, im Bewusstseinshintergrund ist und keine Rolle mehr spielt.
Ja, und selbst wenn wir schlafen, sind wir vielleicht gar nicht nur im Nicht-Dasein, sondern sehr wohl bewusst, vielleicht mit dem feinstofflichen Körper in anderen Welten. Das kommt ja auch noch dazu. Ich habe mal kürzlich angefangen, mit Träumen zu arbeiten und habe das vorher nie gemacht. Dachte mir, doch, ich will jetzt mal mich an meine Träume erinnern und bin da 5-mal aufgewacht. Nee, 4-mal aufgewacht, kurz aufs Handy gesprochen und bin weitergeschlafen. Ja. Wo ich auch merkte, wow, was für eine Aktivität unser Geist auch in der Nacht tut. So oder
ja.
So.
Ja. Wir sind natürlich mit unserem Traumkörper in anderen Dimensionen unterwegs. Und das können wir, gerade wenn wir nachts wach sind, auch bewusst tun. Das heißt, wir können wach sein und gleichzeitig mitbekommen, wie Teile unseres Mehrkörpersystems, zum Beispiel unser Traumkörper, auf Reisen geht nachts. Und so können wir ganz viele Erfahrungen sammeln, die über diese Realität hinausgehen. Und da ist einfach das Nachtfeld für mich wie geheiligt. wenn wir in die nächtliche Stille reingehen, hat natürlich damit zu tun, dass wir auch unsere Ängste ablegen. Weil uns wurde ja so eingebläut, nachts, das Dunkel, da sind vielleicht andere Kräfte am Werke und so. Und vielleicht wurde das so ins Feld eingestreut, dass wir gerade nicht nachts in die anderen Dimensionsebenen gehen können. Dass gerade dort wie so eine Art Hürde oder Schleier vorgelegt wurde, dass es den Menschen schwierig macht, durch die eigenen Ängste hindurch in diese kosmischen Dimensionen einzutauchen.
Wenn wir schon so über Bewusstseinsfelder sprechen, wir haben jetzt in der Vergangenheit die Pandemiezeit gehabt. Hast du es auch so empfunden, dass da richtig Angstfelder vorhanden waren? Ich fand es zum Teil richtig anstrengend. Ich lebte ja lieber in der Stadt, also nicht direkt ganz in der Stadt, aber relativ in der Stadt. Das war schon energetisch spürbar. Wie ging es dir da? Wie bist du damit umgegangen? Hast du da heilend vielleicht auch da für einen Frieden meditiert? Oder wie ging es dir selber in der Zeit auch?
Die Angstfelder sind nach wie vor vorhanden.
Okay.
Das ist etwas, was nur da zu dieser Zeit besonders sichtbar geworden ist. Aber das ist nach wie vor brodelnd im Kollektivfeld, das einfach Zustände von Getrenntheit, von Angst, von Niedergedrücktheit, von Depression einfach allgegenwärtig sind im Alltagsbewusstsein, im normalen Bewusstsein, in dem die meisten Menschen sind. Die Frage ist bloß, wie genau kriegen wir das mit? Auf der einen Seite, dass wir an einen kollektiven Schmerzkörper auch angeschlossen sind, immer wenn wir die eigene Bewusstseinsarbeit nicht getan haben, und auf der anderen Seite, dass wir mit unseren eigenen Themen quasi immer wieder diesen Zugang legen, dass kollektiver Schmerzkörper auch zu uns reinkommen kann. Und da ist ja die Bewusstseinsarbeit dafür da, dass man wirklich guckt, wo sind die Triggerpunkte, wo ist das, was mich noch anschließt an ein kollektives Schmerzfeld, und wie kann man sich da wirklich so rausklinken, dass man unabhängig von dem, wo man ist, unabhängig wie sehr der kollektive Schmerzkörper gerade aktiviert ist, dass man in sich zentriert bleiben kann.
Sehr schön. Reden wir gleich drüber, finde ich wunderbar. Ist das aus deiner Sicht eine schlechte Entwicklung oder ist es eine ganz natürliche Entwicklung, dass wir durch all diese Felder durch müssen, um uns selber zu erkennen und vielleicht auch irgendwann zu erkennen, ich bin Bewusstsein, ich bin all dies gar nicht? Oder würdest du, da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen, ne? Die einen sagen, das ist völlig normal, natürlich und so, und andere sagen, nee, das ist schon eigentlich auch gewollt, dass wir nicht erwachen und so. Was ist da so dein Gefühl?
Also im Heilungsprozess gibt es so etwas wie eine Erstverschlimmerung.
Ja.
Und das ist das, was ich gerade kollektiv wahrnehme. Ah, okay. Eigentlich ist es ein kollektiver Heilungsprozess eines uralten Traumas, welches auch nicht einmal in der Jetztzeit, in der Jetztgesellschaft, in der wir leben, entstanden ist. Es ist wirklich eine Wiederholung eines uralten Selbstzerstörungsszenarios, welches wir gerade jetzt in unserer Gesellschaft wieder erleben, welches die Menschheit schon mehrmals durchschritten hat. Und das, was gerade sich zeigt, ist der erste Schritt in Richtung Heilung. Mhm. Also ich sehe es schon so, dass ganz, ganz viel auftaucht, was erst einmal erschreckend erscheinen mag auf der kollektiven Ebene, aber zu sehen, es war vorher schon da und es ist bewusster, wenn ich erkenne, was da ist, als wenn es nicht da ist, aber ich nicht erkenne, dass es da ist. Also es geht von der unbewussten Bewusstheit in die, oder sagen wir es so, von der unbewussten Unbewusstheit in die bewusste Unbewusstheit.
Ja, sehr schön.
So,
ja,
so ist es eher.
Ja.
Dass wir jetzt bewusster
sind.
Und
irgendwann sind wir in der bewussten Bewusstheit.
Genau. Mhm. Dass wir jetzt diesen Schritt machen. Vorher haben wir gar nicht mitbekommen, wie sehr wir getrennt gewesen sind. Wie sehr wir uns vom Kosmos abgesondert haben. Jetzt bekommen wir es immer mehr mit, wenn wir spüren, wir sind gerade nicht am Ort der Liebe, wir sind nicht am Ort der Verbundenheit. Und dann irgendwann wird es so sein, dass dieser Ort uns so umfängt, dass er einfach nicht mehr geht. Weil das ist ja letztlich das Ewige, was uns immer wieder ruft. Aber der Zwischenschritt, der ist sehr wichtig, dass wir erst einmal mitbekommen in den bewussteren Phasen, wie unbewusst wir eigentlich sind.
Ja. Und also, uns da auch nicht verurteilen, ne? Sondern erstmal einfach erkennen, oder?
Ja. Es ist tatsächlich so, dass wenn man so langsam aus dem Tiefschlaf erwacht, dann kommen einem erstmal die ganzen Bilder, die ganzen Gefühle und Empfindungen, die man währenddessen gehabt hat. Mhm. Erst dann werden sie richtig glasklar. Erst dann bekommen wir mit, was wir aus dem getrennten Bewusstsein auch geschöpft haben. Also es ist eine massive Konfrontation der Menschheit gegenwärtig von dem, was sie bisher hervorgebracht haben. Und das ist natürlich sehr zerstörerisch zum Teil. Es ist sehr von der Kriegsenergie, von der Ego-Energie, von der ich will haben und ich gegen den Rest der Welt Energie, also diese Ellenbogen-Mentalität. Und das ist etwas, wo uns schneller denn je gezeigt wird, wenn wir in dieser Energiefrequenz sind. Früher hat das Leben uns das so durchgehen lassen. Mhm. Da konnten wir noch mehr so rumspielen und rechts und links schauen. Und in meiner Erfahrung und in der Erfahrung vieler Menschen ist es so, wir können uns die Unbewusstheit von gestern heute nicht mehr erlauben. Mhm,
weil es einfach wehtut. Genau. Man spürt es mehr.
Ja.
Und jetzt ist es eine, im persönlichen Erleben hat ja jeder sein Tempo und sein Erwachen. Aber jetzt geschieht auch etwas kollektiv. Ne? Also wie würdest du sagen, hängt das eine mit dem anderen zusammen? Die Frage dahinter ist auch, dass manche in der Esoterik ja auch sagen, irgendwann sind wir alle global erwacht und halten uns an den Händen. Wäre ja schön. Und meine Sichtweise ist aber schon so, jeder hat seinen individuellen Weg, jeder hat sein Tempo. Wie sehr ist also global etwas am Erwachen oder wie sehr ist es doch individuell sehr, sehr unterschiedlich?
Es ist beides.
Ja.
Und beides unterstützt sich. Ja. Wir sind ja hier als Seelen zusammengekommen, um diese Erfahrung zu erleben. Mhm. Wir haben uns ja quasi verabredet dafür, um genau zu dieser Zeit hier auf diesem Planeten diesen Erwachensprozess mitzumachen. Und deswegen sind auch schon nur die Seelen hier, die auch eine Bereitschaft haben, einen entsprechenden Weg zu gehen. Mhm. Wobei ich sagen würde, dass nicht jeder diesen Weg in der Jetztzeit wirklich geht, also in der Epoche, in der wir gerade sind. Es gibt sicherlich Seelen, die sich auch entscheiden, noch einmal einen dreidimensionalen Erfahrungszyklus zu durchleben. Und das ist gleichwertig zu dem, was zum Beispiel in einem fünfdimensionalen Erfahrungsraum erlebt werden kann. Also ist es so wichtig, dass wir auch dort die Wertigkeit so sehen, dass egal in welcher Lebensform sich etwas erfahren möchte, egal in welcher Dimensionsebene sich etwas erfahren möchte, das Leben ist letztlich auf allen Ebenen gleich wertvoll, gleich wichtig und für das Göttliche macht es einfach keinen Unterschied, ob es sich in einem hohen Engelwesen oder einem Menschen erfährt, welches gerade irgendwie Probleme mit Selbstwert hat. Also da ist es, die Wertung, die da reinkommt, hat mit unserem dualistischen Verstand zu tun. Mhm. Nicht mit der höchsten Ebene, die alles als freie Expression seiner selbst betrachtet.
Entschuldigung. Ja, wenn wir jetzt nochmal auf dieser Basis anfangen, wo wir gesagt haben, erstmal ist man unbewusst unbewusst, dann wird man bewusst unbewusst und erkennt allmählich einige Dinge, die ja schon auch schmerzhaft sind und die schwierig sind. Hast du da nochmal ein paar Hilfen und Tipps für Menschen, die vielleicht da jetzt gerade so stehen? Ne? Im Moment ploppt vieles auf, im persönlichen Erleben vieler Menschen, aber auch im gesellschaftlichen. Was gibt uns den Mut, was hilft uns da zu vertrauen und zu wissen, letztlich wird alles gut? Vorher schon vor dem Gespräch gesagt, es wird alles gut, ist kein Problem. Was hilft, das zu erkennen und Mut zu haben und sich dann dem umso mehr zu stellen, dem, was einem halt an vielleicht Unguten erstmal begegnet?
Ja, ganz wichtig, wir haben uns das ausgesucht. Mhm. Wir sind für genau das jetzt hier. Und alles, was passiert, passiert, weil es auf einer gewissen Ebene auch passieren muss, weil es ein Spiegel eines Bewusstseinszustandes ist. Wenn Krieg auf dieser Welt tobt, dann ist es ein Spiegel für den kollektiven Krieg im Gedankenraum der Menschheit. Und deswegen passiert alles notwendigerweise als einen Spiegel, als eine Reflexion von dem, was der Mensch im Bewussten oder im Unbewussten geschaffen hat. Und deswegen können wir aus einer höheren Perspektive erkennen, es wird nicht nur alles gut, sondern es ist bereits alles gut. Auch das, was wir gerade nicht sehen wollen, auch das, was wir verdrängen oder abspalten wollen, ist Teil des großen Ganzen. Und jetzt ist die Frage auf der individuellen Ebene, wie können wir unseren Weg in der Heilung gehen, der Vervollständigung, wie können wir vor allem diese Urtrennung zu allem, was ist, die Urtrennung zum Göttlichen in uns, in unserem Herzen wieder auflösen?
Ja, erstmal, dass ich es erkenne, dass da eine Urtrennung stattfindet. Ja. Und du hast in meinem anderen Video schon gesagt, dass man das ja oft erstmal gar nicht erkennen will. Es tut ja so weh und nein, ich will, es ist doch alles in Ordnung. Und trotzdem ist eine Sehnsucht da, es ist ein Schmerz da und man spürt, so kann es auch nicht weitergehen. Ja. Was kann ich tun als nächste Schritte, wenn ich das jetzt mal so erkannt habe?
Ja. Im Grunde genommen ist es immer sehr ähnlich. Wenn wir unsere eigene Schöpfung erkennen, dann erkennen wir, wir sind in der Verantwortungsposition. Wir haben uns in jedem Moment die Erfahrung geschaffen, die wir erleben. Wir können uns nämlich nur innerhalb unserer eigenen Schöpfung bewegen. Wir können uns nicht außerhalb unseres Bewusstseinsraumes bewegen. Und dieser Bewusstseinsraum, da fällt alles das ein, was wir aus uns heraus erschaffen haben. Wir bewegen uns quasi immer nur durch uns selbst und durch unser eigenes Bewusstsein. Und dadurch sind wir immer in der Verantwortungsposition für all das, was wir erfahren. Egal, ob es etwas ist, was wir haben wollen oder nicht haben wollen. Und diese Verantwortungsposition versetzt uns in das, dass wir erkennen, wir sind Schöpfer. Wir haben noch nie in irgendeinem Leben irgendetwas erfahren, was wir nicht aus uns heraus kreiert hätten. Und das ist etwas, da dürfen wir uns die Erfahrung anschauen, wo wir sagen, wie haben wir um alles in der Welt uns das aussuchen können? Wie haben wir um alles in der Welt uns das kreieren können? Das war so schmerzhaft, das war so leidvoll, das hat mir so wehgetan. Und auf der irdisch-menschlichen Ebene ist das ja die Erfahrung, die wir immer wieder machen. Und da reinzugehen und dahin zu spüren und das so umzuwandeln, dass wir die Geschenke darin erkennen, dass wir die Kostbarkeit darin erkennen. Weil in jeder Erfahrung und gerade den besonders schmerzhaften, gerade wo wir auf dem Boden sind und wirklich nicht weiter wissen, wo wirklich tiefe Ohnmacht da ist, dort bricht das getrennte Bewusstsein auf. Dort verlieren wir alles, was uns bisher Halt gegeben hat. Und meistens gibt das Bewusstsein erst dann auf und gibt sich erst dann hin, wenn es all die Sicherheitsanker einmal verliert im Leben. Also jemand, der standfest im Leben steht, seinen Beruf hat, seine Familie hat.
Sein Mindset, wie so schön gesagt wird.
Der wird kaum auf den Weg gerufen.
Genau, und geht auch weiter, solange alles in Ordnung
solange
ist.
Solange alles in Ordnung
ist. Aber wenn er, wenn eine Mauer da ist und so.
Genau.
Und das ist, finde ich sehr stimmig. Ich habe auch mal das so beschrieben, eine Krise ist eigentlich ein Zustand, wo erstmals, wie du sagst, es wird aufgegeben und plötzlich ist eine Öffnung da für wirklich etwas Neues, was vorher gar nicht möglich ist, weil man so sehr sicher in seinem Sicherheitsdenken ja auch sein möchte.
Natürlich, man will ja das Leben kontrollieren und dass das genauso läuft, wie man sich das wünscht oder vorstellt. Ja. Und immer wenn das Leben eine andere Biegung nimmt, als man sich selbst das vorgestellt hat, dann haben wir die Möglichkeit, in die Hingabe zu gehen, in das Loslassen zu gehen, in das Annehmen zu gehen von dem, was ist. Und das öffnet eigentlich auch den größeren Bewusstseinsraum. Das öffnet die anderen Dimensionen, wenn man dort nicht in den Widerstand geht, sondern in das Annehmen geht und erkennt, es ist alles ein Geschenk. Egal, was auf uns zukommt, im Individuellen wie im Kollektiven. Und wenn wir das Geschenk noch nicht erkannt haben, dann haben wir noch nicht genau geschaut. Und das ist einfach das, wo wir lernen dürfen, in der Wahrnehmung überall das Geschenk wahrzunehmen und überall auch die Liebe wieder zu erkennen. Und das ist eigentlich das, was uns so lange schon erzählt wurde und wo ich auch immer wieder in Bewusstseinstraining drin bin, selber mit den Augen der Liebe zu schauen. Weil die Augen der Liebe schauen immer das, was hilft und heilt und unterstützt. Die sehen sozusagen in allem den göttlichen Kern. Und das ist etwas, das können wir üben, das können wir trainieren, mit diesen anderen Augen aus seelischer Perspektive auf diese Welt zu schauen und zu erkennen, es ist alles geführt und gefügt. Wir werden vom Leben so einmanövriert, so eingefädelt, dass genau das passiert, was wir gerade brauchen, auch wenn es sich manchmal nicht gut anfühlt.
Ja, und wie du schon sagst, wir sind ja geführt, wir sind ja nicht allein. Ja, das ist schon spannend. Und wie sehr würdest du sagen, ist es auch wichtig, dass wir uns da gegenseitig unterstützen? Ich weiß, du kennst dich auch, bist auch Experte für Psychologie und Traumaforschung und all diese, hast Menschen in tiefen, tiefen Prozessen begleitet. Da gibt es Menschen, die in Traumata sind. Und das ist ja auch erstmal wichtig, das zu erkennen und damit zu arbeiten.
Ich meine, wir sind 8 Milliarden. Wofür, wenn nicht füreinander, sind wir dann hier? Das ist doch etwas.
Sehr schön, ja.
Und wir leben trotzdem in einer Art von Mindset, wo wir glauben, meine Probleme wären meine Probleme und der Rest der Welt hat ja solche Probleme.
Ich kann auch keiner verstehen, ich kann es auch keinem erzählen.
Und das ist die Art, wie einfach 8 Milliarden Egos in ihrer kleinen Bubble leben und glauben, der Rest der Welt versteht mich nicht und ich muss selber durch meinen Müll durchgehen. Nein, wir haben einander, wir sind füreinander da, weil wenn wir, jetzt sagen wir mal so, wenn wir in 100 Leute Köpfe reinschauen würden, da ist genau der gleiche Gedankenbrei drin. Mhm. Meine Probleme sind nicht meine Probleme. Wir sind angeschlossen an ein Kollektivfeld von Schmerz und Trauma und Depression und all das, was wir als unsere eigenen Sachen halten. Und dieses Kollektivfeld recycelt bloß immer alten Schwingungsmüll, alten Gedankenmüll. Und da ist es so wichtig, reinzuschauen in dem, was belastet mich und was ist der persönliche Teil in dem, was mich belastet und was ist der kollektive Teil, den ich mir zusätzlich mit reingeholt habe. Weil es kommen aus dem kollektiven Gedankenfeld verstärkend Wirkungen, Energien, die die eigenen Probleme erst so groß erscheinen lassen, die die eigenen Schmerzen erst so abgrundtief erscheinen lassen und da sich wieder lernen, aus dem Kollektivfeld auszuklinken, um wirklich die Mitte zu finden, die unabhängig von all dem, was da draußen so an Wellen tobt, wirklich die Ruhe in sich erkennt. Also dieses eine Ewige. Wir sind so hypnotisiert von der Veränderung, von dem da draußen tobenden, was auch immer, dass wir nicht erkennen, dass hinter all dem ein unbewegter Beweger steht, der alles das, also es gibt keine Kraft, die getrennt von der einen Kraft ist. Und das wieder zu erkennen und zu durchdringen, dass letztlich es nicht mal viele verschiedene Wesen gibt, sondern das, was alle Wesen belebt, das eine Bewusstsein ist. Und das sind Dinge, hat man mal gehört als spirituelles Konzept vielleicht, aber das so in die gefühlte Gewissheit reinzuholen, das so in die Herzenserinnerung reinzuholen, dass wir wissen, es ist so. Ich sitze nie irgendjemand anderem gegenüber als dem einen, als dem einen göttlichen Wesen, das wir alle sind. Und das in der Praxis so umzusetzen, dass wir es überall wieder erkennen, darin übe ich mich selbst und das möchte ich auch weitergeben an andere, dass sie das in der Wahrnehmung trainieren und üben.
Finde ich jetzt schön, das sagst du bereits ein zweites Mal, dass du auch jetzt noch übst. Ja. Ich dachte, du bist erwacht, jenseits und alles gut. Aber wahrscheinlich muss man es üben, weil eben diese äußeren Bewusstseinsfelder ja ständig da sind und immer wieder uns verführen, irgendeinen Quatsch zu denken, was andere alle denken. Ne? Wahrscheinlich Natürlich. Das ist so die Herausforderung. Und wie kann ich das jetzt unterscheiden, wenn ich selber, wenn es einem eben nicht so gut geht und wenn man selber ein bisschen leidet, was ist meins und wo klinke ich mich nur ein? Wie kann ich das eine vom anderen unterscheiden? Weil das ist ja wahrscheinlich auch eine gewisse Befreiung, wenn ich merke, ach, ich habe mich nur eingeklinkt, das ist gar nicht meins. Mhm.
Der Triggerpunkt ist meistens etwas Persönliches. Mhm. Dort, wo es sozusagen ansetzt an einer konkreten Erfahrung, konkreten Situation. Das, was reinkommt, ist meistens eine alte Geschichte. Mhm. Zum Beispiel, wenn man sich mit der Ehefrau, dem Ehepartner streitet, dann ist der Streit nie der Grund für das, was dort im Streit ausgetauscht wird. Der Grund liegt allermeistens in der Vergangenheit und etwas, was noch nicht aufgelöst ist in der Vergangenheit. Der Trigger, der Auslöser war die Jetzt-Situation. Und die Jetzt-Situation ist etwas Persönliches. Da geraten einfach zwei Egos aneinander, möchte ich sagen. Was dahinter liegt an Vergangenheit, ist in den allermeisten Fällen etwas Kollektives. Da ist ein kollektiver Schmerzkörper angetriggert worden, der aktiv ist und dann feuert. Und dann ist es so, ja, dass man auch nicht mehr so alt ist, wie man alt ist, sondern es findet in den meisten Fällen eine Regression statt.
Ja, genau. Dass man ist dann, ja, wie ein kleines Kind plötzlich.
Genau.
Und dann war man ja damals auch Kind und hat den Schmerz wirklich erlebt.
Ja, dann reagiert man genauso, als ob man 6 Jahre alt ist und einem der Lolli weggenommen wird.
Ja.
So diese emotionale Reaktivität. Und wenn ich mir die heutige Gesellschaft anschaue, die meisten Menschen sind auf dem emotionalen Bewusstseinszustand von so etwa Pubertierenden. Mhm. Immer dann, wenn ihnen irgendetwas gegen den Strich geht. Ansonsten ist alles fein, ist alles gut, aber wenn ein Trigger kommt, dann setzt sofort die emotionale Reaktivität ein. Der urteilende Verstand kickt ein und sorgt dafür, dass eine psychologische Regression stattfindet, sorgt dafür, dass man wirklich den Verstand verliert und Emotionen, in der spirituellen Szene ist ja immer so, komm in deine Gefühle, spüre immer mehr, aber es gibt auch eine Schattenseite. Der Emotionalkörper ist sehr eng verwoben mit dem kollektiven Schmerzkörper. Ja. Und die meisten Emotionen, die wir als Mensch hier haben, sind etwas, die nach meiner Perspektive eher bewusstseinshinderlich sind. Mhm. Liebe zum Beispiel ist keine Emotion. Wir verwechseln das meistens miteinander. Liebe ist wirklich ein ganz neutraler, frei von allen emotionalen Wellen befreiter Zustand.
Ein Zustand, eine Haltung, ein Sein.
Genau, ja. Es ist ein Seinszustand. Ja. Das Emol wäre, die Emotionen sind innere Bewegungen. Mhm. Und innere Bewegungen finden nur statt, wenn wir unseren inneren stillen Punkt gerade nicht spüren, nicht auf den ausgerichtet sind. Das heißt, Emotionen werfen uns umher. Und da ist es so wichtig, diesen stillen Punkt wiederzufinden.
Mhm. Ja. Sehr, sehr spannend. Ich finde es auch toll, dass wir so konkret jetzt down to earth bei diesen Themen sind, weil über Erwachen kommt im zweiten Teil des Gespräches. Am Ende werdet ihr alle erwachen natürlich. Aber die Emotion, super spannend, weil tatsächlich, ich merke auch, ich bin zum Teil sehr emotional und so. Ja. Man hört ja auch immer, arbeitet mit den Gefühlen, ist wunderbar. Aber man klingt sich eben ein in Bewusstseinsfelder oder klingt sich ja in alte traumatische Geschichten. Und trotzdem ist das Gegenteil davon ja auch nicht gut, ne? Gar nicht zu fühlen, Gefühle abzuschütteln, ne? Also, wenn Emotionen da sind, fühlen, aber auch überprüfen, den Verstand nicht ausschalten vielleicht, sondern immer ganz wach und bewusst fühlen, was fühle ich da wirklich, womit ist es verbunden, klinge ich mich ein. Es ist eine Forschung, Forschungsarbeit letztlich. Ja. Wobei Arbeit auch schon wieder das falsche Wort ist. Ja.
Den Zustand der unbewussten Unbewusstheit, den wir am Anfang hatten, das ist der Zustand der emotionalen Dissoziation. Da spüren wir gar nichts mehr. Da spüren wir auch nicht, dass wir nichts mehr spüren. Mhm. Da ist alles für uns in Ordnung. Wir sind in unserer alltäglichen Welt und machen einfach das, was wir machen. In diesem Zustand wissen wir nicht, woran wir leiden. Wir wissen nicht, was Ursache unseres wahrhaftigen Leidens ist. In der bewussten Unbewusstheit fangen wir an zu spüren, fangen an, das Leid bewusst im Emotionalkörper wahrzunehmen. Dort fängt es dann an, richtig zu arbeiten und auch zum Teil anstrengend zu werden. Und manchmal wünscht man sich dann wieder, unbewusst, unbewusst zu sein, um das alles nicht mitzubekommen. Aber das ist natürlich erst einmal von dem tiefgefrorenen Gefühlszustand wieder aufzuwachen, wieder. Ich vergleiche das mit dem Bild, die Hände frieren ein im Winter und man spürt nicht, wie sehr das wehtut, wenn die Hände eingefroren ist. Man geht nach innen, hält die Hände an den Kamin, die Hände werden warm und erst dann fängt es richtig an, weh zu tun, obwohl das direkt in der Einstrahlung der Heilung geschieht. Dann fängt es an, weh zu tun.
Ja, das ist auch in der Körpertherapie, Verspannungen im Körper, die sich auch lösen, da lösen sich Gefühle,
all diese Dinge. Und das ist eben der Zustand, in dem wir kollektiv sind. Der Ofen jetzt sinnbildlich für kosmische Strahlung, die auch auf diesem Planeten einstrahlen.
Genau, von der Sonne, ne, weiß man ja auch, Dieter Bröers und Co., die sagen, ja, da tut sich gerade was, auch energetisch.
Ja. Und Jetzt ist es so, dass wir einfach aus einem tiefgefrorenen Zustand, einen dissoziierten Zustand, immer mehr in einen gefühlvollen reinkommen. Aber das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Dort, wo es hingeht, ist eine emotionale Ausgeglichenheit, die nicht in dieser Form diese extremen Hochs und Tiefs haben. Mhm. Wir erleben es ja gerade sehr stark, gerade viele Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind, himmelhoch jauchzen, im nächsten Moment zu Tode betrübt. Und das in einem schnellen Wechsel manchmal. Mhm. Und das ist etwas, wo der Emotionalkörper sich gerade versucht, wieder einzubalancieren. Kommend aus einer Tiefgefrorenheit, jetzt erstmal wieder spüren, was es alles gibt. Die Extreme der Dualität spüren lernen, um dann irgendwann in die Mitte zu kommen. Mhm. Und das ist ein Punkt, wo man dann nicht mehr von äußeren Dingen abhängig ist, wo man die äußere Realität auch überhaupt nicht mehr so die Wirkkraft auf einen entfalten kann. Also wir leben ja gegenwärtig noch in einem Bewusstsein, wo wir immer wieder auf das Außen reagieren und die inneren Raum, den wir einnehmen, machen wir abhängig von dem, was im Außen geschieht. Mhm. Geschieht irgendwas Schönes, dann verändert sich unser Bewusstsein, den Zustand, den wir in uns spüren. Aber aus einem erwachten Sein, wenn wir den stillen Punkt in uns gefunden haben, dann spielt es keine Rolle mehr, was außen wirklich geschieht. Wir prägen das Außen. Das Außen prägt uns nicht mehr. Wir leben von innen nach außen. Gegenwärtig leben wir als Menschheit von außen nach innen. Mhm. Und machen uns dadurch in jedem Moment abhängig, wie die äußeren Situationen sind. Wir sind wie ein Fähnchen im Wind, anstatt der Fels in der Brandung. Und das ist etwas, diesen Fels können wir nur an einem einzigen Ort in uns finden. Das ist im Herzen und das ist im Einssein mit allem, was existiert. Dieser Ort ist sehr inkludierend, sehr einschließend. Und das ist etwas, es gibt nach meiner Wahrnehmung nichts, was so wertvoll ist, als sich auf diesen Ort zu konzentrieren, diesen Ort so freizulegen, dass man sich wirklich von Umgebungsbedingungen auch frei sagen kann. Mhm. Sich wirklich befreien kann im eigenen Bewusstsein, egal wie da draußen die Wellen toben.
Schön, ja. Wunderbar. Und das erinnert natürlich an Worte alter Mystiker. Damals waren es ja nur wenige Pioniere, die das so beschreiben konnten. Und ich erinnere mich auch an Christiane Hansmann, die du, glaube ich, auch sehr schätzt, wo es genau das auch gesagt wird wiederum. Mhm. Ne? Bisher sind wir sehr reagierend aufs Äußere. Jetzt geht es um die Innen aus dem Inneren heraus. Okay, wie können wir das erstmals erleben? In der Meditation vermutlich auch, ne? In der Stille.
Wenn wir die ganze Zeit in einem sehr sinnesträchtigen Umfeld sind. Die Umgebung ist sehr laut, sehr voll, wir sehen viel, wir hören viel, es ist viel im Außen los.
Was auch Spaß macht, ich muss sagen, ich liebe das auch. Entschuldigung, wenn ich nicht zu oft unterbreche, und ich muss einfach nochmal sagen, meine Gesprächspartner empfinden es nie als Unterbrechung, ihr manchmal schon, aber es ist einfach der Flow des Gesprächs. Und wenn ich zu schnell unterbreche, sagt, Moment Thomas, ich habe noch nichts zu Ihnen erzählt.
Alles gut, alles gut. Ja, dann ist es schwierig, wenn im Außen einfach viel los ist, sich selbst spüren zu können. Mhm. Und da ist es so wichtig, sich einen Ort zu schaffen, sich einen Raum zu schaffen, wo man wirklich wieder in sich tief tauchen kann. Und wenn dieser Ort gefunden ist, dann kann man auch wieder in die Welt rausgehen. Mhm. Dann kann man wieder den Trubel dieser Welt erfahren, aber aus einem anderen Bewusstseinszustand heraus. Und die wenigsten haben diesen Zustand in der Welt gefunden. Mhm. Die meisten haben ihn gefunden in einer Zeit, wo sie sich rausgenommen haben. Ja. Und wenn wir es nicht tun, dann tut es das Leben für uns. Ja. Dann nimmt uns das Leben aus unserer Produktivität zum Beispiel raus, durch eine Krankheit oder Ähnliches. Dann sorgt das Leben dafür, dass wir Ruhe und Auszeit bekommen durch unterschiedliche Mechanismen. Und dann ist es eigentlich der Raum, wo wir wieder lernen, mit uns selbst zu sein, auf einer tieferen, neuen Ebene.
Sehr schön, ja. Und das Leben tut das ja schon zur richtigen Zeit. Ne? Also ich habe ja mal hier vor 30 Jahren Krebs gehabt, habe ich schon oft erzählt. Das war mein.
Ja.
Meine Krise, wo sich in mir alles öffnet und ich sagte, okay, das ist dein Wille geschehe und dann ist ein Wunder geschehen. Und dann habe ich diesen Geschmack geschenkt bekommen. Ja. Und seither weiß ich, der innere Friede und das pure Sein ist, das sind wir.
Ja.
Ja, und da kann man wohl auch vertrauen, ja, wenn wir uns danach sehen, wenn ihr euch danach sehnt, das Leben schenkt euch schon diese Erfahrung. Denn ohne diese Erfahrung haben wir auch nicht den Mut, uns auf den Weg zu begeben, oder?
Ja. Es ist schön, das zu hören in deiner Geschichte, weil es tatsächlich für das getrennte Bewusstsein, für das Ego so ist, dass es die Entscheidung letztlich fällen muss zwischen Tod oder Erwachen. Mhm. Die meisten Menschen entscheiden sich erst dann für einen Austritt aus dem getrennten Bewusstsein, wenn es wirklich so radikal ist. Lebe ich dieses Leben noch weiter oder trete ich ab oder gehe ich jetzt den radikalen Weg des Erwachens, der Bewusstwerdung und der Auflösung von der Welt, in der ich bisher gelebt habe. Der Tod ist ein massiver Katalysator, der sozusagen alles sortiert und neu in einen neuen Sinnzusammenhang auch setzt. Und das ist etwas, wenn wir lernen, zu Lebzeiten mit dem Tod zu gehen, den Tod in das Leben zu integrieren, zu sehen, dass er nicht außerhalb dessen liegt. Das ist eine sehr starke Beschleunigung für die Erweiterung unseres Bewusstseins.
Ja, und dieser Tod im Kleinen kann ja auch sein. Tod alter Strukturen, Glaubenssysteme, Ego-Vorstellungen, das darf sterben. Ja, und trotzdem sind wir weiter lebendig und noch mehr im Sein.
Wir sind noch lebendiger, als wir es vorher waren. Ja. Wir sind ja in dem getrennten Bewusstsein, sind wir ja eigentlich ein Lebensprogramm abspielend. Mhm. Wir leben gar nicht richtig. Wir lassen nur ein Programm im Mentalfeld abspielen. Da ist wenig Spontanität, wenig Lebendigkeit, wenig Inspiration. Lebendig wird es erst nach dem Tod. Und das ist etwas, also auf allen Ebenen, sowohl der Ego-Tod als auch der andere Tod, lässt uns wirklich nochmal das Leben auf eine neue, vielfältigere Art und Weise erfahren. Und das ist etwas, solange wir da noch Widerstand haben, Ängste haben, den abspalten, dieses Prinzip. Weil es ist eines der drei großen göttlichen Prinzipe. Das Entstehende, das Erhaltende und das Vergängliche. Das Todesprinzip. Und weil wir das weil wir das Todesprinzip abgespalten haben, wird es uns in unserer Gesellschaft in pervertierter Form gezeigt. Und das ist das, was man so in bestimmten elitären Kreisen sieht, ne, wo sie einfach Dinge machen, die im abgespaltenen Todesprinzip geschehen. Wenn wir als Gesellschaft den Tod wieder als einen Teil des Lebens erkennen, als einen sehr, sehr wertvollen, der letztlich alles das sterben lässt, was nicht die Wahrheit ist. Der Tod nimmt nicht die Wahrheit, nimmt nicht den Kern, nimmt nicht das Göttliche weg. Der Tod nimmt die Form weg, die Identität weg, all das weg, was nicht letztlich ewig ist. Und so ist es eine Reinigung, eine Verwesentlichung. Es reduziert sich alles auf das Wesentliche im Angesicht des Todes und im Angesicht der Liebe. Die beiden sind auf einer gewissen Ebene auch verwandt. Auch die Liebe ist eine starke transformative Kraft. Auch bei der Liebe ist es so, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Die sortiert alles komplett neu. Und wenn wir uns dem hingeben und uns dem öffnen, dann wird einfach unser gesamtes Leben so neu sortiert, wie wir uns das überhaupt noch gar nicht vorstellen können.
Schön. Ja, und es schimmern auch so Worte durch, wie eben, was ich schon sagte, wir sind schon dieser Friede, wir sind ja schon pures Sein. Das ist ja etwas, was man dann tatsächlich in so meditativen Zuständen immer wieder erfahren darf. Ja. Das heißt, es geht ja gar nicht darum, wohin zu kommen, sondern eigentlich sind wir schon längst da, aber wie wir schon gesagt haben, viele, alles andere darf sterben, also darf sanft vergehen, um es mal so zu sagen, sterben. Da hat man immer so Angst, so Tod.
Ich sage, alles andere darf sterben. Ja. für mich gibt es keine Schönfärberei mehr, weil es ist wirklich, der Erwachensprozess ist ein Sterbensprozess. Und jeder darf sich wirklich frei entscheiden, ob er diesen gehen möchte und ob er bereit ist, dafür diesen zu gehen. Weil es ist gerade am Anfang kein angenehmer Spaziergang, muss ich sagen.
Aber man muss ihn ja auch nicht alleine gehen. Ja?
Genau.
Das darf man nie vergessen. Jetzt haben wir auch wieder sehr viel über das Innere, Individuelle gesprochen. Aber man findet Begleitung, man findet Freunde, die geistige Welt ist da, Communities sind wichtig oder hilfreich. Und trotzdem kann man natürlich nur selber den eigenen Weg gehen, aber in Begleitung mit anderen, oder? Also genau. Vielleicht da nochmal das zu untersuchen, wie sehr ist es wichtig, in Gruppen mit Menschen das zu tun, wie sehr ist es wichtig, erstmal die eigene innere Klarheit und Ruhe und Stille zu finden für sich selbst. Mhm.
Es kann dir niemand den Weg abnehmen, das ist klar.
Okay. Keine hier Bedienungsanleitung?
Nee. Nein, das kriegen wir so in dieser Form nicht. Und gleichzeitig gibt es so viele Inspirationen. Wenn wir, sagen wir mal, 100 Jahre in die Vergangenheit gehen, da gab es im Bücherregal mal ein, zwei Bücher zu diesem Thema. Heutzutage haben wir ganze Bücherregale. Mhm. Das ist natürlich auch so ein bisschen, dass die Informationsflut in der heutigen Zeit auch ablenkend sein kann.
Genau, kann auch viel Verwirrung oder Halbwissen in diesen Büchern sein.
Genau. Ja. Und gleichzeitig sind aber alle Impulse da. Und je klarer wir mit unserer eigenen Intuition verbunden sind, desto klarer finden wir auch die Boten und Wegweiser, die uns auf den nächsten Schritten begleiten. Mhm. Und das ist etwas, je tiefer das Commitment, das Einlassen auf dem eigenen Weg ist, desto schneller ist es dann auch. Also ich erfahre es heutzutage auch in begleitenden Prozessen, dass Menschen Schritte machen. Da hat man früher so lange Zeit für gebraucht und heutzutage unterstützt die kollektive Schwingungserhöhung auch solche inneren Prozesse massiv. Also wir sind so begleitet und geführt. Und es sind so viele Kräfte, die es so unterstützen, dass wir wieder zu uns zurückkehren. Unsere wahre Größe, unsere wahre Schöpferkraft. Letztlich das Göttliche in uns wieder zu erwecken. Und es gibt nach meiner Wahrnehmung nichts Schöneres. Also die Schönheit, die wir erfahren können in der Stille, in tiefen Meditationen, die Glückseligkeit, die blendet einfach jede weltliche Freude so aus, die ist so tief, dass man immer wieder so den Wunsch hat, sich noch tiefer in das Herz, in den Lotus des Göttlichen hinein zu versenken. Und das ist etwas, das ist nicht weit weg. Das ist auch etwas, was wir nie verlassen haben. Wir kehren zurück und erinnern uns. Und das ist so mein Herzenswunsch, das einfach an alle Menschen weiterzugeben.
Voll schön. Hey, wenn ihr jetzt nicht erwachen wollt, weiß ich auch nicht. Wunderbar, ein wunderschönes Statement, aber aus deiner wirklichen Erfahrung heraus. Und wir haben uns vorher kurz unterhalten und festgestellt, wie gesagt, wir waren vor 3 Wochen auf einem Kongress in Zürich. Das war so ein Liebesfeld. Also da sieht man ja auch, wow, das wäre vor einigen Jahren gar nicht möglich gewesen. Also ich glaube auch, da tut sich auch im Kollektiven ein Erwachen und tatsächlich Prozesse geschehen viel schneller. Total schön. Ja, wenn wir mal aus dem ganz erwachten Bewusstsein heraus jetzt mal sprechen. Es gibt ein Zitat von dir. Im erwachten Bewusstsein ist es zutiefst schmerzhaft, etwas zu sehen, was nicht im Göttlichen ist. Ja. Das klingt jetzt schon sehr radikal, aber auch sehr, sehr spannend. Magst du das nochmal so ein bisschen beschreiben, wie du das meinst?
Es erlebt es als schmerzhaft, wenn es irgendwo hinguckt und Gott nicht erkennt, weil es weiß, dass es gerade blind ist. Früher war es normal, blind zu sein. Früher war es normal, das Göttliche in besonderen Erfahrungen vielleicht erlebt zu haben, aber nicht überall allgegenwärtig. Mhm. Und es hat sich so sehr vertieft im Laufe eigener Transformationsprozesse, dass es wirklich energetisch oder manchmal sogar physisch schmerzhaft ist, wenn das Göttliche irgendwo nicht erkannt werden kann. Weil es deutlich ist, dass, wenn es das Göttliche nicht sieht, dann ist es blind und dann hat es sich selbst nicht erkannt. Wenn ich deinen göttlichen Funken nicht sehe, sehe ich mich selbst nicht. Mhm. Das heißt, immer wenn wir irgendwo hingucken und das Göttliche nicht erkennen, dann verraten wir uns auf einer gewissen Ebene selbst. Wir haben das, was wir sind, in diesem Moment nicht wahrgenommen und nicht gefühlt. Wenn das Göttliche wirklich allgegenwärtig ist, und es ist so, dann ist auch der Anspruch da, es wirklich radikal in allem zu erkennen. Und wenn wir es in allem erkennen, dann haben wir es auch wirklich vollständig in uns erkannt. Und das war einfach so stark, dass es früher die Wahrnehmung ganz anders gewesen ist. Und heutzutage fällt es sofort auf, hier durch irgendeine Sorte von Urteil kann ich das Göttliche noch nicht schauen. Mhm. Und immer dann fühlt sich das an, als ob ich mich selbst entfremdet hätte in dem Moment. Mhm. Und es ist etwas, da können Worte kaum mehr hinreichen.
Ja, verstehe ich total. Aber ich glaube, umschiffen ja das Thema. Die Wahrheit selbst kannst du in Worten nicht beschreiben, dann kannst du mit dem Finger drauf deuten, man sollte nur nicht den Finger mit der Wahrheit verwechseln und so weiter und so fort. Wunderbar, ja. Mhm. Also, ja. Zu Beginn des Weges ist es aber wahrscheinlich eben, wie du schon sagtest, wichtig, sich zwischendurch wirklich zurückzuziehen und erstmal zu erforschen und herauszufinden, was ist das Göttliche eigentlich wirklich. Ne? Und ist es so, dass im späteren Verlauf du überall das Göttliche eigentlich siehst?
Ja, natürlich, natürlich. Es geht darum, etwas in sich so tief zu schauen, dass man es im nächsten Schritt überall erkennt. Ja. Bedingungslos, grundlos, nicht eine Ausnahme kennend. Die eine Ausnahme wirft mich immer, wenn ich sie gerade sehe oder wahrnehme, aus dem inneren Ort heraus. Mhm. Und es geht, da ist der Anspruch auch sehr hoch, wirklich konstant, rund um die Uhr, auch nachts, wenn es schläft, an dem einen Ort zu sein. Mhm. Diesen einen Ort so sehr in sich zu verankern, so sehr im Zellgedächtnis zu verankern, dass man wirklich immer nur noch aus dem Göttlichen heraus lebt und atmet und spricht und vibriert. Und das ist eigentlich der eine Ort, auf den so viele Mystiker auch immer wieder hingewiesen haben. Und am Anfang des Weges dachte ich, naja gut, man kann diesen Ort mal aufsuchen in Meditation, aber dann kommt ja wieder das Welt und das Leben und so weiter. Aber inzwischen kann ich es nachvollziehen, dass es möglich ist, konsequent an diesem einen Ort zu sein und wirklich in allem nur noch das eine zu erkennen. Das ist möglich. Und der Raum wird immer weiter und es wird auch immer leichter, für immer mehr Menschen an diesen Ort zurückzufinden.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Und je mehr man bewusst oder unbewusst, natürlich immer bewusst an diesem Ort ist, umso leichter geschieht vieles. Und es ist ja kein Ort der Stille, wo man nur so meditiert, sondern auch der puren Lebendigkeit, die dann einfach entsteht, wie auch immer sie entstehen mag.
Natürlich.
Das ist ja das Wunder des Seins und des Lebens. Und einige der interessantesten erwachten Persönlichkeiten, da merke ich auch, wow, da spürst du ja noch mehr die eigene Persönlichkeit, aber es ist keine Persönlichkeit mehr, also es ist das pure Leben, das sich halt durch dieses Wesen ausdrückt. Ja, es fehlen einem da ein bisschen die Worte, aber ja, so. Mhm.
Ja.
Also im Grunde ist es ja auch wieder eine weitere Ermutigung. Schaut her, ihr werdet dadurch noch lebendiger. Das pure Leben ist noch mehr dann da in
Natürlich.
Uns, oder?
Wir werden zu dem, wie wir eigentlich gemeint sind. Hm. Wir werden zu dem, was wir wirklich sind. Vorher haben wir Entfremdung gelebt. Vorher haben wir neben uns gestanden. Mhm. Die meisten Menschen, wenn ich die Energiekörper betrachte, stehen wirklich wortwörtlich neben sich.
Ja, ich verstehe.
Die sind nicht in sich zentriert und geankert, weil sie den inneren Kern nicht in dieser Weise fühlen. Mhm. Und das ist etwas, da ist eine ganz andere, neue Art des Seins zu entdecken, zu erkunden. Und man kann sich da so tief hinein vertiefen, dass man wirklich irgendwann erkennt, ich bin alles, was existiert. Mhm.
Und solange ich noch neben mir stehe, bin ich gar nicht ich selber, sondern ich stehe eigentlich in einer anderen irgendwie Maske, die sich so entwickelt hat und glaubt, so muss ich jetzt sein, weil die Umgebung es mir gezeigt hat. Zum und jetzt Beispiel? Geht es darum, eben auch hier, das darf sterben, und um wirklich wach zu werden.
Es ist ein Abschälungsprozess, ein Ablösungsprozess von all den Hüllen, die wir uns angezogen haben, all das, was wir antrainiert bekommen haben als Rollen in dieser Welt, dass wir wirklich lernen, wieder ein Niemand zu werden. Hm. Weil jemand sein zu müssen, ist sehr anstrengend.
Absolut.
Es ist eine eigene Rolle zu haben und der Rolle dann immer wieder gerecht werden zu müssen, ist so anstrengend. Und es ist so eine Erleichterung und das Feld kann sich so ausdehnen, wenn es erkennt, es braucht keine Rollen mehr zu spielen und es braucht niemand mehr zu sein. Ja. Und die Welt versucht ja immer, dass man etwas wird, dass man etwas aus sich macht, ein gestandener Mann zu sein, im Leben zu stehen, das Leben kontrollieren zu können. Und das ist etwas, was einfach ein Bewusstseinsprogramm ist und was nicht erkennt, dass es auch ein postpersönliches Bewusstsein gibt, wo ein Jemand dann wieder zu einem Niemand wird und der Niemand eigentlich alles ist oder alles sein kann. Und das ist so etwas, man hat das früher auch Narrenfreiheit genannt, ne? Der Niemand, der wirklich in jede Rolle reinschlüpfen kann, aber immer weiß, ich bin es nicht. Ich spiele etwas mit, aber in meinem Wesen bin ich undefiniert. Es gibt nichts, was das, was ich wirklich bin, beschreiben könnte, definieren könnte, festsetzen könnte, weil das eine wirklich jenseits aller Beschreibungsformen liegt.
Wunderschön erzählt. Wenn ich da mal aus dem eigenen Erleben reflektiere, ich habe eine der seltsamen Leben, weil ich über meinen Bewusstseinsprozess hier auch darüber spreche und jetzt hier das erlebe. Und ich merke auch, je mehr ich einfach nur bin, umso leichter ist es, entspannter ist es. Ich bin halt so, ja. Bin noch nicht mal mehr der Thomas, bin auch nicht der Moderator, sondern ich bin einfach wow. Und dann schauen wir mal, was das Leben bietet. Oder manchmal habe ich mich auf Vorträge vorbereitet und war super angespannt, mir viel vorgenommen und so. Dann habe ich aber zum Glück es vorher losgelassen, dein Wille geschehe. Und dann ist es einfach so durch mich durchgegangen und dann merkte ich, ach, das bin ich tatsächlich. Aber das ist ja ganz anders, als ich das vorher. Und das können wir im Leben so umsetzen.
Natürlich.
Immer mehr uns dem vertrauen, was durch uns gelebt werden möchte.
Genau.
Oder was an sich sowieso schon gelebt wird. Ja, es fehlen ein bisschen die Worte.
Ja? und das in jeder Begegnung zu trainieren.
Ja.
Ne?
Ja.
Wirklich noch ehrlicher mit sich selbst zu sein. Dieses authentische Sein in jedem Moment so zu leben, wie es einfach gerade ist, jenseits aller Konzepte, aller sozialen Normen und Rollen und Konditionierungen. Und da merkt man einfach, wie eng das Korsett ist, in dem man sich bisher bewegt hat, wenn man immer Erwartungen erfüllt hat, sozialer Normen, Erwartungen und so weiter. Und mitbekommt, dass das Feld erst sich wirklich dann richtig ausdehnen kann, wenn wir gelebt werden, wenn wir lernen, uns aus dem Leben herauszuhalten, wenn wir diesen Körper rein mehr nur als Gefäß für ein höheres Bewusstsein betrachten, welches gelebt wird. Und das ist etwas, wo dann einfach alles strömt, wo wir im Fluss sind, wo die Inspirationen kommen, wo ein höheres Bewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes einfallen kann.
Was natürlich leichter fällt, wenn die Sonne scheint und wir verliebt sind und wir schönes Essen haben. Aber wenn es ganz eng ist, boah, wir echt Probleme haben, auch da sich zu bemühen.
Gerade dort.
Ja.
Gerade dort.
Ja.
Das andere das ist ja, das andere ist ja leicht.
Ja.
Ne, das können wir ja schon.
Ja, genau. Ne,
jetzt wollen wir es auch dort können, wo wir es noch nicht können. Ja. Dort, wo es uns schwerfällt, dort, wo wirklich noch Schwere und Energielosigkeit herrscht. Auch dort die innere Präsenz so zu wahren, dass wir wissen, wie wir uns dort wieder rausholen können. Und im Grunde genommen braucht es nicht mehr und nicht weniger als ein bewusstes Ein- und Ausatmen, sich erinnern, sich wieder im göttlichen Bewusstsein ankern, sich wieder im stillen Punkt zu zentrieren. Und es braucht nicht kompliziert sein. Es braucht keine großen Methoden und Techniken. Es ist wirklich ein Achtsamkeitstraining von Tag zu Tag.
Schön. Bei mir schimmert auch sowas wie, bleibe wach. Sei wach in jeder Situation. Na, man verdrängt, schaut weg und erzählt sich Geschichten, wenn es zu viel wird. Nein, bleibe wach, schau wirklich hin, oder?
Ja, so. Ja, genau.
Schön. Ja, wunderschön. Ich glaube, das ist jetzt rund. Wunderbar, ich danke dir sehr. War sehr konkret, das hat mir gefallen. Fand ich sehr, sehr schön.
Schön, freut mich, wenn es inspirieren durfte.
Ja, absolut. Also wir sind auf dem Weg, ich danke dir sehr, mein Lieber. Und alles Liebe euch und bleibt wach und im Herzen. Mal schauen, was geschieht. Alles Gute.